haben und dann hören wir auf das Vorspiel. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen bei dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Der Wochenspruch für die kommende Woche steht am Anfang des Johannesevangeliums. Das Gesetz ist durch Mose geworden. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und von dieser Gnade und Wahrheit, da leben wir. Schön, dass Sie heute da sind. Ich hatte schon gedacht, es gäbe eine Massenflucht zum Westbund, weil da heute ein Gottesdienst aufgezeichnet wird für den Evangeliumsrundfunk. Aber Sie sitzen hier, das ist schön. Ach, dann können Sie ja noch mal in den Gottesdienst gehen. Um 14 Uhr und um 18 Uhr in einen Betungsgottesdienst. Dann haben wir diesen Tag heute wunderbar gefüllt. Eigentlich sollte heute Pfarrer Schupetta predigen, so steht es im Plan. Das haben Sie vielleicht gelesen im Gemeindebrief. Er ist krankgeschrieben. Manchmal hilft es, wenn man in der Familie einen Pfarrer hat. Weil das so kurzfristig war, habe ich meinen Mann gefragt, ob er heute die Predigt halten kann. Das wird er machen. Und die Elisabeth Wert wird uns mit den Gebeten dienen. Und ich darf sie durch den Gottesdienst führen. Und abhängig sind wir von Musik und Technik. Und das ist wunderbar. Herzlichen Dank. Hat jemand heute Geburtstag? Keiner. Dann wollen wir miteinander Gott loben. Jesus ist der wahre Morgenstern. Das wollen wir miteinander singen.
Thank you. Wir wollen miteinander weiterbeten mit dem Psalm 57 auf der Seite 1159, die Nummer 728, wo Sie jetzt vielleicht schon das Bändchen liegen haben. Und ich möchte Sie einladen, dass wir das im Wechsel beten. Das heißt, ich beginne und die Gemeinde antwortet mit den eingerückten Zeilen. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Verzehrende Flammen sind die Menschen und ihre Zungen scharfe Schwerter. Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt und meine Seele gebeugt. Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe.
Wach auf, meine Seele, wach auf, sei auf, ich will das Morgenrot erkennen.
Herr, ich will dir danken unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Leuten. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.
Thank you.
miteinander weiter. Herr ewiger Gott und Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir sind nun hier, um dich anzubeten. Was ist unser Gebet wert? An diesem schönen sonnigen Tag sind wir zusammengekommen, um auf dein Wort zu hören, zu verstehen, was du uns zeigen willst. Wie viel wird da bei uns ankommen? Denn die vergangene Woche war voller Arbeit, voller Gedanken und Sorgen, voller Trauer oder Freude oder Angst oder Zuversicht. Wir bringen das alles mit. Wir tragen es bei uns von der letzten Woche, wie in einem kleinen Päckchen. Und nun, bevor wir in die kommende Woche hineingehen, wollen wir unseren Ballast bei dir abgeben. Denn unser Gebet ist dir alles wert. So viel, dass du, Gott, der Barmherzigkeit uns deinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, gegeben hast. In der Stille packen wir mal aus, was in unserem Päckchen ist, was wir schon so lange mit uns herumtragen, die großen und die kleinen Sorgen, alle Schuld, alles Versagen, auch Hoffnungslosigkeit und Angst. Wir bekennen unsere Schuld. Kyrie eleison. Es mögen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. So spricht der Herr, dein Erbarmer. Lob sei dir, Herr.
Aus dem Lukas-Evangelium, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 25 bis 31. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Toten nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Das ist mein Schatz, dass ich mich an dein Wort halte. Halleluja. Miteinander unseren Glauben bekennen und ich lade Sie, wenn Sie können, dazu ein, aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Im letzten Gottesdienst haben wir 583,33 € eingesammelt. Vielen Dank an alle, die es gegeben haben, und wir wissen, dass die Gaben gut ankommen. Beim nächsten Lied sammeln wir für unsere Diakonie. Diakonie, ein Wort, was in unseren Ohren in Heckinghausen ein wichtiges Wort ist, weil wir an vielen Stellen Menschen ganz unbürokratisch helfen können. Da gibt es einen Anruf an den Uli Ho, da ist jemand in Not und da wird Geld eingesetzt. Und wir haben einen wunderbaren Diakonieausschuss, der immer wieder auch über das Geld berät. Wir sammeln in der Eingangskollekte für die Diakonie unserer Gemeinde. In der Ausgangskollekte sammeln wir für zwei Aktionen, nämlich einmal für die Brücke in Paris und zum anderen für Mädchen steh auf in Israel. Ich habe es jetzt einfach mal übersetzt. In Frankreich gibt es das Foyer Le Pont, die Brücke. Die helfen ehrenamtlichen Jugendgruppen, Schulklassen, Studierendengruppen, die nicht über die nötigen finanziellen Dinge verfügen, an Veranstaltungen teilzunehmen in Paris. Und da geht es um Völkerverständigung. Wir haben so viel Trennendes in dieser Welt und das führt zusammen. Das zweite, Talita Kumi, haben Sie alle schon mal gehört, Mädchen steh auf. Ein Programm, wo Palästinenser und Israelis zusammen lachen, weinen, lernen dürfen. Diese beiden Projekte, dafür wird am Ausgang gesammelt. Und jetzt singen wir miteinander unter der Nummer 66, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, und sammeln für die Diakonie.
Weihnachten bei Ihnen weggeräumt? Die Müllabfuhr hat ja schon die Weihnachtsbäume abgeholt. Aber unser Nachbar ist standhaft. Bei ihm brennt die Lichterkette noch auf dem Balkon. Aber auch er kann ja nichts verhehlen und verhindern, dass uns der Alltag wieder hat. Und in einen Alltag führt uns auch der vorgeschlagene Predigttext. Das ist schon etwas her, dieser Alltag, nämlich über 2000 Jahre, eigentlich ganz, in die Gemeinde von Korinth. Da werden Zweifel an der Kompetenz und Vollmacht des Gemeindegründers, nämlich Paulus, geäußert. Sehr massiv. Und Paulus, der Apostel der Völkerwelt, wie wir ihn oft nennen, muss sich erklären, sich verteidigen. Und ein Stück daraus lese ich 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Da schreibt Paulus: An diesen Grundsatz habe ich mich gehalten, als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Soweit der Text. Wenn Paulus von seinen Schwächen spricht, dann ist das keine Koketterie, keine Gefühlsduselei, kein sentimentaler Ausrutscher. Er bleibt sich treu, auch mit seinen Mängeln. Er hat es dann anderen, späteren überlassen, aus ihm den Superapostel zu machen. Viele Paulus-Darstellungen, Gemälde, Zeichnungen sagen, glaube ich, mehr über die Wünsche der Künstler aus als über den echten Paulus. Häufig wird er mit einem Schwert dargestellt und das scheint so ein Wunsch bis heute zu sein, einen starken Mann, einen gewaltigen Prediger, einen vollmächtigen Seelsorger, ein erfolgreicher Missionar. Guter Redner, vollmächtiger Apostel. Ich fühlte mich schwach, ich war ängstlich und unsicher. Das ist der Originalton von Paulus. Das schreibt er übrigens nicht in sein Tagebuch, das erscheint nicht in seiner Biografie. Das steht in dem Brief an die Gemeinde in Korinth und er weiß, dass sein Brief dort vorgelesen wird. Also öffentlich wird, was er schreibt. Das ist eine Redlichkeit und Transparenz, die wir uns heute vielleicht da und dort noch wünschen. Paulus, wenn ich das mal etwas übertrieben sagen darf, steigt also herab von seinem Sockel, auf den er im Lauf der Kirchengeschichte gehoben worden ist. Mit großer Offenheit zählt er auf, was er nicht kann und nicht will. Keine geschliffene Rhetorik, keine scharfsinnigen Argumente, keine Überredungstricks. Oh, was ärgern wir uns immer hinterher, wenn uns wieder was aufgeschwätzt worden ist. Der topmodische Mantel, der nicht richtig passt. Das Wundermittel gegen Übergewicht, teuer, aber wirkungslos. Die Versicherung, die wir nicht brauchen. Und da sind ja dann religiöse Produkte nicht ausgenommen. Es kann gut Geld verdient werden mit magischen Ölen und Düften oder magnetischen Armbändern. Und nicht zuletzt auch Bücher, die uns das Geheimnis des Lebens erklären sollen. Hoffentlich haben wir uns im Laufe der Jahre dagegen abgeschirmt. Paulus verzichtet mit voller Absicht auf alle Tricks der religiösen Manipulation. Er redet nur von einem, von Jesus Christus. Warum? Weil das mit seinem Leben zu tun hat. Dieser Jesus ist ihm begegnet. Genauer gesagt, er hat sich ihm in den Weg gestellt, auf dem Weg nach Damaskus, auf dem Weg, auf dem Paulus den Christen nachstellte, sie verfolgte. Dieser Jesus hat Paulus mit einer Frage gestoppt: Was verfolgst du mich? Da sieht Paulus ein, der Glaube der Christen ist keine Gotteslästerung. Es ist Gottes Sohn, an den die Christen glauben. Sonst sieht er nichts. Er ist von der Begegnung mit Jesus wie geblendet. Umgedreht, verändert hat ihn die Fürsorge von Menschen, von Christenmenschen in Damaskus, denen zugemutet wird, sich um den zu kümmern, der sie verfolgen wollte. Die Wende von Paulus und die Zuwendung der Christen von Damaskus, wie sollen wir das eigentlich erklären? Da fehlen uns die Worte, da finden wir keine Argumente. Denn Glaube soll sich ja nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft, sagt Paulus. Und Gottes Kraft ist die Macht seiner Liebe. Eine Macht, die immer wieder übersehen und übergangen wird. Die Krippe von Bethlehem war eine Randerscheinung. Weltgeschichte wurde damals in Rom gemacht und nicht in der judäischen Provinz. Gottes Gegenwart wird übersehen, wenn es bei ein paar schönen Gefühlen im Weihnachtsgottesdienst bleibt oder bei einigen angenehmen Stunden am Weihnachtsbaum. Gottes Gegenwart wurde übersehen, als die Mächtigen Jerusalems und Roms gemeinsame Sache machten und den Wanderprediger aus Galiläa hinrichteten. Und so hat Paulus nur eine Bitte: Überseht diesen Jesus nicht. Das ist Gottes Gegenwart, die Gegenwart seiner Liebe in Person. Jesus Christus ist das lebendige Beispiel für Gottes Liebe. Oder im Original von Paulus: Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus werden wir aufmerksam, wenn wir seine Liebe annehmen und aus seiner Liebe leben. Das ist eine Frage des Lebens, des gelebten Vertrauens. Da helfen Gedanken und Gefühle allein nicht weiter. Und es mag Ihnen jetzt etwas exotisch anmuten, wenn ich das mit einer Geschichte aus China verdeutliche, aber dafür ist sie anschaulich und konkret. Das ist schon ein bisschen her und für einige weit weg. In den 80er Jahren hat es in der Volksrepublik China eine Kulturrevolution gegeben, mit unseren Worten eine kommunistische Reformation. Also die kommunistische Bewegung hatte auch so Alterserscheinungen bekommen und dann gab es drei wilde alte Frauen, unter anderem die Witwe von Mao, die den Laden nochmal in Schwung bringen wollten, vor allen Dingen mit sehr fanatisierten Studenten. Das war eine schwierige Zeit eigentlich für alle, aber für die Christen auch. Und in dieser Zeit fängt diese Geschichte an, wenn eine Frau erzählt von ihrer Hausgemeinde. Das Kreuz hat immer im Zentrum unseres Lebens und unserer Versammlungen gestanden. Das hölzerne Kreuz, das ein junger Mann uns freundlicherweise geschnitzt hat, ist, soweit ich mich erinnere, unser fünftes. Die haben sie nicht verloren, sondern die sind ihnen von den Roten Garden, also von den wilden kommunistischen Studenten, kaputt gemacht worden. Wir beginnen unsere Versammlung wie in alten Tagen damit, dass das Kreuz in die Mitte gestellt wird. Auf diese Weise spüren wir, dass der himmlische Vater unter uns ist. Gewöhnlich bringt einer von uns das Kreuz herein, stellt es auf einen Stuhl und wir verneigen uns davor. Früher knieten wir nieder, aber dafür sind wir jetzt zu alt. Manchmal knieten einige von uns nieder, wenn sie sich geistlich besonders schwach fühlten. Aber das hat dann wieder andere in Verlegenheit gebracht, die sich nur verneigten. Deshalb haben wir vereinbart, nicht zu knien. Das hat uns auch der Genosse Kader empfohlen. Er sagte, niederzuknien sei abergläubisch. Sich zu verneigen dagegen sei ein anerkannter religiöser Brauch. Und auf Religion habe jeder ein Recht. Aberglaube dagegen müsse beseitigt werden. Ich glaube nicht, sagt die Frau oder schreibt sie, dass er sich in geistlichen Dingen gut auskennt. Aber er ist ein ordentlicher Kerl. Wie dem auch sei, wir sind übereingekommen, nicht mehr zu knien. Ganz kann man das nicht verhindern, wenn das Kreuz hereinkommt und man mit dem Herzen dabei ist, fließen die Gedanken und Empfindungen über. Die Erzählung geht weiter, das wäre zu lang, hier alles zu erzählen. Sie macht einen Rückblick auf die schwere Zeit, eben der Kulturrevolution, wo religiöse Symbole, Bibeln und Gesangbücher vernichtet werden. Aber sie geben nicht auf. Und als dann nach dem Ende der Kulturrevolution bessere Zeiten anbrechen, da geht es wieder um ein Kreuz. Sie schreibt: Ich entschied mich dann, selbst ein kleines Kreuz herzustellen. Ich fügte zwei kleine Äste zusammen, hüllte sie mit Stoff ein und nähte das Ganze zusammen. Es sieht schön aus und ist so groß, dass es in meine Handfläche passt. Ich trage es immer in der Tasche, fasse es an und werde an Jesus erinnert. Dann kehrten mein Sohn und seine Frau zurück. Sie waren Ärzte in Peking. Sie müssen viel erlitten haben, sprachen aber nicht über Einzelheiten mit ihnen. Man hatte ihnen ihre Arbeitsplätze, ihr Haus und ihren Besitz genommen. Das war so eine Kampflinie der Kulturrevolution, dass die besser gestellten, ausgebildeten Menschen in der Gefahr standen, sich zu verbürgerlichen, und deshalb wurden sie aus ihren Berufen und aus ihren Orten rausgenommen und aufs Land geschickt und zur Landwirtschaft verdonnert. Und die Frau schreibt weiter: Und ich besaß nichts, was ich ihnen hätte geben können. Eines Abends nahm ich all meinen Mut zusammen und sagte zu meinem Mann, meinem Sohn und meiner Schwiegertochter, dass wir früher ein Tischgebet gesprochen hätten und ich gern mit ihnen beten würde. Ohne auf eine Antwort zu warten, nahm ich mein Kreuz heraus, legte es in die Mitte des Tisches und sprach das Vaterunser. Ich hörte, wie mein Sohn in gebrochenen Sätzen mitbetete. Er erinnerte sich an einzelne Bitten aus der Zeit der Sonntagsschule. Von diesem Tag an beteten wir vor jeder Mahlzeit. Wie anders war das im Vergleich mit den zwei- oder dreistündigen Gebetstreffen, die wir vor der Kulturrevolution hielten. Aber ich bin sicher, dass die Gebete in gleicher Weise Ohr und Herz des himmlischen Vaters erreicht haben. Ich gab mein Kreuz meiner Schwiegermutter und machte mir selbst ein neues. Sie ist eine sehr intelligente Frau. Ich hoffe, das Kreuz wird ihr helfen. Soweit die Geschichte und auch soweit meine Predigt. Und Gottes Friede, der jede Vorstellung übertrifft, soll unsere Herzen und Gedanken behüten. Amen.
Ich möchte einladen zum Gottesdienst heute Abend, 18 Uhr, Anbetungsgottesdienst hier im Paul-Gerhardt-Haus. Das ist ein Gottesdienst mit einer kurzen Predigt und vielen Liedern. Wir loben Gott. Nächsten Sonntag, 21. Januar, 10.30 Uhr, auch wieder Gottesdienst hier im Paul-Gerhardt-Haus mit Pfarrer Schupetta. Und so wie Frau Holter vorhin, das haben manche ja wahrscheinlich gar nicht verstehen können, gesagt hat, kann man heute um 14 Uhr zur Allianz Gebetswoche gehen. Oben beim Westbund wird der ERF diesen Gottesdienst aufnehmen. Morgen Abend kommt das Presbyterium zu seiner monatlichen Sitzung zusammen. Es wird die erste in diesem Jahr sein. Und wir werden unter anderem noch mal zurückschauen auf die vielen guten Weihnachtsgottesdienste, alles, was sich da so drumherum tummelt. Dann werden wir aber vor allen Dingen einen Blick auch nach vorne richten, auf die Pfarrstellenbesetzung und auf das Gemeindemitarbeiterwochenende. Und Michael Vandenborre ist unter uns, der sitzt ganz hinten. Der kommt frisch von der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland. Und der wird uns morgen Abend in 10 Sätzen erzählen, was es ganz Wesentliches zu berichten gibt. Unter anderem, wir mussten mal eine Stellungnahme zu einem Papier Christen und Muslime abgeben. Presbyterium haben wir darüber nachgedacht, das erarbeitet. Und so viel ich mitbekommen habe, war das auch Thema. Wenn Sie bitte für uns morgen Abend beten. Wir brauchen das im Presbyterium ganz, ganz nötig. Gemeindemitarbeiterwochenende. Wie sagte mein Sohn, das ist ja auch eine ungünstige Zeit. Eigentlich hätte Jutta Kroll ja schon am 10. alles weitergeben müssen. Aber sie guckte auf die Anmeldungen und dachte, irgendwie fehlen da doch noch welche. Also heute noch mal eine Möglichkeit, sich anzumelden. Und wer es vergessen hat, wir haben noch Zettel zum Ausfüllen und man kann auch per Mail der Jutta auch noch Sachen schicken. Aber jetzt muss es ganz schnell gehen, sonst haben wir hinterher nicht genug Betten. Denn die Hausfriede muss auch planen. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zusammen zu sein, die man sonst ja nicht immer trifft, sich auszutauschen. Und dann auch noch mit einem exzellenten Referenten wie dem Christoph Nötzel noch mal nachzudenken, auch über meine Berufung in dieser Gemeinde. Das wird ein ganz wichtiges Thema sein. Dann, wenn Sie gleich rausgehen, gehen Sie mal nach rechts. Da haben wir ja so Pinnwände stehen. Und falls Sie nicht die WZ beziehen, was auch nicht schlimm ist, haben Sie aber zumindest gestern einen wunderbaren Artikel über das Café Johannes verpasst. Und damit Sie das auch sehen können, gucken Sie da mal drauf. Schöner Artikel. Ich weiß, die zwei Menschen, die auf dem Bild abgebildet sind, fanden das gar nicht so berauschend. Aber was drumherum steht, ist gut, aber ich finde das Bild auch schön. Und jetzt muss ich noch eine kritische Sache sagen oder eine herzliche Bitte. Also, ich war mal in einer Gemeinde während meines Dienstes als Generalsekretärin. Die hatten auch keinen Küster. Und die hatten überall so Zettelchen, ganz schöne Zettelchen. Überall lief man an Zettelchen vorbei. Und als ich nach Hause fuhr, habe ich gedacht, gefällt mir nicht. Es war also alles vollgekleistert mit Zetteln, auch wenn die nett gestaltet waren. Aber hinterher vor lauter Zetteln sah man gar nicht mehr das Gemeindehaus. Ich würde mir wünschen, dass wir das nicht brauchen. Das geht aber nur, wenn Sie alle so tun, als ob Sie hier zu Hause wären. Und das bezieht sich im Winter vor allen Dingen auf die Türen. Die Menschen vom TC-Gottesdienst hatten sich so beklagt, dass es letzten Freitag so kalt war. Warum war es so kalt? Weil der Holger ganz lieb geheizt hatte, aber irgendeiner hat da oben die Türe aufgemacht. Also heizte der Saal, aber nicht der obere Raum. Das Gleiche gilt, wenn man aus dem Saal rausgeht, der Letzte, und dann die Tür weit offen lässt, heizen wir das Foyer. Und im Saal wird es dann kalt. Sie kennen das, wir sagten früher mal, habt ihr Säcke vor den Türen? Und ich weiß, in der Heizperiode ist das in jedem Haushalt wahrscheinlich so, dass man wieder üben muss. Jetzt ist der Winter hoffentlich bald vorbei. Wir müssen jetzt trotzdem üben. Wenn Sie bitte alle mit dran denken, dass die Räume der Türen zu sind. Und Wenn jemand den Rollstuhlfahrern oder den Rollifahrern da hinten die beiden Türen aufschließt, das betrifft alle, die den Schlüssel haben, und das sind über 40 bei uns in der Gemeinde, dann müssen sie auch hinterher wieder abschließen. Denn wer zur einen Tür rein kann, kommt auch zu der anderen rein, und der ist im Paul-Gerth-Haus. Und geklaut wurde hier schon eine Menge. Das wollen wir nicht noch toppen. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Türen zu und alles ist gut. Ich bedanke mich, dass Sie das immer so gut mit anhören und dann alle auch wunderbar in die Tat umsetzen. Und vielleicht werde ich es auch nochmal sagen müssen. Ich mache sowas gar nicht gerne. Aber wo habe ich schon mal so viele Leute auf einmal hier sitzen? Soweit die Abkündigungen. Jetzt wollen wir zur Fürbitte und zum Vater unser bitte aufstehen. Gestorben und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Dr. Hans-Jürgen Vorsteher im Alter von 65 Jahren. Und am Dienstag hat die Trauerfeier für Ingo Sichelschmidt stattgefunden, der im Alter von 59 Jahren gestorben ist.
Herr unser Gott, wir bitten für die Angehörigen von Herrn Vorsteher und von Ingo Sichelschmidt. Wir bitten dich, dass du sie tröstest, dass du mit ihnen bist und sie mit deiner warmen Liebe umgibst, wenn die Trauer kommt. Wir bitten dich auch, dass du in unserer Gemeinde wirksam bist. Wir danken dir für dein Wort, für die Predigt, die in unser Leben hineinspricht. Und bitten, dass du in unserer Gemeinde so wirkst, dass du, Jesus Christus, immer erkennbar bist. Dass du das Zentrum bist. Lass uns mutig und fröhlich unseren Glauben bekennen, auch gegen die herrschende Meinung und gegen das Wirken anderer Mächte. Wir bitten dich, dass die Menschen, wenn sie hierher kommen, dir begegnen. Nimm uns auch an die Hand durchs Leben, wenn wir unsicher sind. Auch wenn wir rücksichtslos durch das Leben rasen. Wir bitten dich für diese Stadt, für diesen Stadtteil Heckinghausen, dass alle Verantwortlichen gewissenhaft und klug entscheiden für diese Stadt und für diesen Stadtteil. Um diese kluge Verantwortung bitten wir auch für die regierungsbildenden Parteien in Deutschland. Damit sie für dieses Land, für Europa, für die Welt die richtigen Entscheidungen treffen. Dass es nicht nur um Macht geht, um Wirtschaftsmacht, um Egoismus und Gewinnmaximierung, sondern um Gerechtigkeit, um Bewahrung der Schöpfung und darum, dass die Menschen einander wertschätzen und respektieren und helfen. Und deshalb bitten wir für diese Welt, die gebeutelt und geschüttelt wird von der Machtgier, von der Habsucht, von Überheblichkeit der Menschen. Und wir können nicht nur über andere sprechen, denn wir haben es alles in uns. Und wir sehen mit Sorge auf die Welt, die zu zerbrechen scheint. Herr, du kannst eingreifen, denn du bist der Schöpfer der Welt. Du kannst uns helfen, dass wir unsere kleinen Grabenkämpfe aufgeben. Dir vertrauen, dass dein Wort wahr ist. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Erbarm dich, Herr, auf dass wir klug werden und umkehren. Gemeinsam bitten wir, wie du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gott segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen.